Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ein starker Satz, der uns bekannt vorkommt aus dem Buch Hiob. Der Mann, der so viel Leid ausgehalten hat, so viel Verlust hingenommen hat und dennoch Gott treu geblieben ist, kam nach einer langen Leidenszeit und viel, viel Fragen, die in seinem Herz hatte, zu diesem Schluss: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Auf die Frage hin, während dem Lobpreis, wenn jemand ein Bibelwort hat, einen Eindruck, ein Bild, was auch immer, da musste ich ganz besonders an einen kleinen Satz aus dem Buch des Propheten Jesaja denken. Und vielleicht ist das für den einen oder anderen ja auch relevant. Ähnlich vielleicht wie Hiob in einer Situation, wo man keinen Ausweg sieht, wo es einfach nur gerade schwer ist. Und da macht uns der Prophet Jesaja Mut, dass Gott eben den glimmenden Docht nicht völlig auslöschen wird, sondern der wird wieder neu angefacht werden. Und dass Gott das geknickte Rohr nicht völlig auseinanderbricht, sondern dass er es wieder aufrichtet. Und vielleicht bist du heute Morgen im Gottesdienst oder Sie mit genau diesen Hintergründen. Niemand sieht es uns an, wir lächeln erlöst nach außen. Aber gerade tobt in uns ein Kampf. Und all denen möchte ich einfach Mut machen. Gott ist hier. Er ist gegenwärtig. Wir haben es gesungen. In deiner Gegenwart komme ich sogar zur Ruhe. Ihr habt viele schöne Lieder hineingebracht. Vielen Dank für euch als Lobpreisteam. Ich möchte aber auch, bevor ich weiter predige, unseren Dekorateuren einen ganz fetten Applaus geben. Während der Woche ging es hier rund, damit alles so schön aussieht, und ihr solltet eigentlich am Spätnachmittag ab 4:30, wenn es draußen dunkel ist, auch nochmal hier sein, was da draußen dann sichtbar wird, was jetzt nicht so in Erscheinung kommt. Also zu jeder Tageszeit lohnt es sich, hier mal vorbeizugucken. Ja, vor 2 Sonntagen, da habe ich über Geduld gepredigt. Die da waren, erinnern sich vielleicht aus dem Jakobusbrief, haben wir einen Abschnitt gelesen, dass Geduld etwas ganz arg Wichtiges ist, dass man manche Prozesse einfach abwarten muss. Der Bauer zum Beispiel, der sät im Frühjahr die Saat aus und der weiß eines: Im Herbst kann ich ernten. Aber lange sieht er nichts und muss Geduld haben. Und so sind viele Dinge in unserem Leben, wo wir Geduld haben müssen. Letzten Sonntag habe ich dann auch noch über Ewigkeit gepredigt. Das dauert ja ewig. Wir haben da einige Gedankenspiele ausgetauscht hier auf der Erde, wo wir uns in Zeit und Raum ja erst einmal gebunden erleben. Da sind lange Prozesse, das dauert ja ewig. Wir können es hier nicht erwarten, bis das endlich passiert, was wir uns erhoffen, dass es geschehen soll. Aber wenn man weiß, wir sind nicht nur Bürger hier auf dieser Erde, wo wir in Zeit und Raum gebunden sind, sondern wir sind gleichzeitig Bürger des Himmels und können mit einem Schritt einfach sagen: Herr, in deinem Reich bin ich jetzt schon in der Ewigkeit. Und mit dir zusammen gucke ich mal, was da so in der Zeit geschieht. Auch in diesen langen Zeitspannen, wo wir Geduld brauchen. Vielleicht wünschst du dir so sehr, dass etwas geschieht und es ist immer noch nicht passiert. Vielleicht geht es dir wie diesen 2 Menschen, von denen ich nachher auch predigen werde, dass du so lange auf etwas gehofft hast, dass es passiert und es ist nicht passiert, dass du aufgegeben hast, darauf zu hoffen. Gibt's ja auch, ne? Dass man es gar nicht mehr erwartet. Bevor ich den Bibeltext jetzt lese, noch so ein Spruch: Wenn Gott seine Kinder überraschen möchte, dann erhört er ihre Gebete. Das hat was mit uns zu tun. Erwarte ich, dass Gott handelt? Mir fallen lauter Sprüche ein. Gott kommt immer, spätestens rechtzeitig. Aber wir tun uns schwer. Zum ersten Advent steht der Predigttext im Lukas-Evangelium. Ich halte mich also in der Adventszeit gerne an diese Perikopentexte, die in Kirchen auch gepredigt werden in der Adventszeit. Heute also aus dem Lukas-Evangelium Kapitel 1, die Verse 67 bis 79. Schon wenn ich anfange zu lesen, werdet ihr merken, ich habe es aus dem Zusammenhang heraus. Da steht Vers 66, Vers 65, Vers 64 und so weiter vorne dran. Es geht so los. Sein Vater, Zacharias, wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt und weissagte. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels, denn er ist zu seinem Volk gekommen und hat es erlöst. Einen mächtigen Retter aus dem königlichen Geschlecht seines Knechtes David hat er uns gesandt, wie er es vor langer Zeit durch seine heiligen Propheten versprochen hat. Nun werden wir vor unseren Feinden und vor allen, die uns hassen, gerettet werden. Er hat unseren Vorfahren Barmherzigkeit erwiesen, indem er seinen heiligen Bund mit ihnen nicht vergisst. Den Bund, den er mit unserem Stammvater Abraham schloss. Wir wurden vor unseren Feinden gerettet, damit wir Gott alle Tage unseres Lebens dienen können in Heiligkeit und Gerechtigkeit ohne Furcht. Und du, mein Kind, wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg ebnest. Du wirst seinem Volk verkünden, wie es Rettung finden kann durch die Vergebung seiner Sünden. Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen, und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Ist eine Menge Text. Und Lukas Evangelium ist auch mit ganz viel Text das dickste Evangelium. Lukas hat sehr ausführlich berichtet. Aber in diesem Abschnitt von heute, mit dem wir uns beschäftigen, kommen drei Personen ganz besonders zum Tragen. Mit denen beschäftigen wir uns ein wenig. Da ist Zacharias, gleich zu Anfang. Und er spricht über einen starken Retter, der gekommen ist. Und dann spricht er über seinen eigenen Sohn. Ein bisschen müssen wir uns mit der Vorgeschichte auseinandersetzen, um besser zu verstehen, was geschieht hier. Zacharias war Priester, jüdischer Priester zur Zeit von König Herodes dem Großen. Der hat 37 bis 4 vor Christus regiert in Jerusalem. Und in dieser Zeit hat Zacharias sein Priesteramt ausgeübt. Er war verheiratet mit einer Frau namens Elisabeth. Beide sind aus dem gleichen Stamm, Priestergeschlecht Aaron, hervorgegangen. Und sie haben wirklich einen Lebensstil gelebt, wo man nur sagen kann, wow, von denen möchte ich mir eine gute Scheibe abschneiden. Sie werden wirklich sehr gelobt in den Texten des Lukas. Ein gottesfürchtiges Leben. Die haben nicht nur fromm geredet, sondern die haben wirklich das mit Leben gefüllt. Das hat alle überzeugt und die Leute konnten ihnen nichts Schlechtes nachsagen. Das war wirklich überzeugend. Das waren fantastische Leute, die ihrem Gott gedient haben. Und obwohl sie Gott so treu gedient haben, gab es in ihrem Leben einen Kummer, einen stillen Kummer. Und so Menschen gibt es heute auch. Man lebt gottesfürchtig, man ist auf dem richtigen Weg, auf dem richtigen Kurs und macht alles richtig. Aber etwas fehlt. Ein tiefer Wunsch ist nicht erfüllt worden. Und das kommt im Bibeltext in Lukas Kapitel 1 deutlich zum Tragen. Diese beiden Eheleute haben sich so sehr Nachwuchs gewünscht. Hätten sich so über einen Sohn oder eine Tochter oder viele Kinder gefreut. Das war normal. Auch bei den Priestern. dass sie Familienleben hatten. Und dieser Wunsch blieb unerfüllt. Dazu kam, dass in ihrer Kultur damals Kinderlosigkeit schon ein Makel war nach außen hin. So gut sie gelebt hatten, war doch immer irgendwie so ein Geschmäckle dabei im Sinne von Kinderlosigkeit gilt als Zeichen dafür, dass der Segen Gottes fehlt. Jetzt haben sie doch so treu Gott gedient mit ihrem ganzen Leben. Warum haben sie keine Kinder gekriegt? Es gibt so offene Fragen im Leben, gell? Ich habe doch alles für dich getan, Jesus. Warum fehlt das in meinem Leben, was ich mir so sehr wünsche? Und dann waren sie auch schon sehr alt geworden. Und da wollte ich schon am Anfang meiner Rede andeuten, ja, manchmal wartet man und irgendwann gibt man auf und wartet schon fast nicht mehr drauf, dass sich überhaupt was regt. Denn wenn man alt geworden ist, ist die Chance von Fruchtbarkeit deutlich gesunken. Und dann ist es halt das gewesen. Mit unerfüllten Wünschen leben. Zu der Zeit, als Zacharias seinen Dienst tat und Lukas jetzt davon berichtet, da gab es in Israel 20.000 Priester etwa. Also er war einer von 20.000, die so im Land umhergingen. Das waren viel zu viele, um alle im Tempel irgendwo Dienst zu tun. Das wurde anders organisiert. Diese circa 20.000 Priester wurden aufgeteilt in Priesterabteilungen von, ich weiß nicht, 800 bis 1000 Priestern jeweils. Und im Bibeltext lesen wir dann, dass Zacharias zur Priesterklasse Abia gehörte und in dieser Woche einfach zum Dienst eingeteilt war. Aber wo und wann war alles noch etwas offen, weil es waren ja so viele. Wenn seine Abteilung eine Woche dran war, 1000 Leute, da konnte auch nicht jeder im Tempeldienst tun. Und so haben sie per Los entschieden, wer ist denn jetzt dran? Denn jeden Tag sollte ein Priester in das Heiligtum hineinkommen und in dem Heiligtum das Weihrauchopfer bringen. Ein Synonym auch für die Gebete der Heiligen, die zu Gott aufsteigen. Und das war eine Aufgabe, die etwas ganz Besonderes war. Überlegt euch einfach mal, man hat diesen Beruf Priester, ist in allem ausgebildet, aber die Chance, da auch wirklich mal in die Reihe zu kommen, naja, 1 zu 1000. Und dann ist die nächste Priesterabteilung dran und das sind ja viele Priesterabteilungen. Und irgendwann, in 2 Jahren, kommen wir vielleicht auch mal wieder an die Reihe und das sind immer noch 1 zu 1000. Aber in dieser Woche fiel das Los auf Zacharias. Und das hat vielleicht auch zu einem Höhepunkt in seinem Priesterdasein gehört, dass er jetzt erwählt war, so in die Gegenwart Gottes zu kommen. Und so ging er hinein in das Heiligtum und erlebte etwas absolut Außergewöhnliches. Und es gab nur wenige Menschen bis dahin, die so ein Erlebnis überhaupt machen durften. Zu seiner Überraschung und vielleicht auch zu seinem Schrecken sah er sich plötzlich einem himmlischen Engelwesen gegenüber. Und die Botschaft des Engels war fast zu schön, um wahr zu sein. Es war, wie wir nachlesen können, mach das bitte zu Hause nochmal, der Engel Gabriel, der hier namentlich erwähnt wird und der von Gott direkt kam, um eine Botschaft zu bringen, die dem Zacharias den Atem geraubt hat. Und am Ende sogar noch die Sprache. Er war so geflasht von dieser Nachricht, du und Elisabeth, ihr werdet ein Kind bekommen. Und Gott greift jetzt ein in Raum und Zeit, um seinen Plan voranzubringen, dieser Welt die Rettung zu bringen. Und dein Sohn wird da eine Rolle spielen. Also ich zitiere jetzt sehr frei. Lest bitte nach. Und Zacharias, der möglicherweise diese Hoffnung begraben hatte, wahrscheinlich sogar, dass er und Elisabeth jemals noch das erleben könnten, ein Kind zu zeugen und zu erleben, wie eine Schwangerschaft ist und dann so einen kleinen Dotz irgendwie in den Arm zu halten. Und Gott hat noch was vor mit dem, was ganz Besonderes. der war in diesem Augenblick wahrscheinlich einfach überfordert. Ich weiß nicht, wie vielen von uns es ähnlich gehen würde, dass wir uns in einer solchen Begegnung erstmal überfordert fühlen. Wir haben mit sowas überhaupt nicht gerechnet. Und dann kommt noch eine Botschaft dazu, eine Message, die so unfassbar scheint, dass wir einfach uns dieselbe Frage vielleicht stellen würden unter dem Engel: Woran sehe ich, dass das passiert, dass das wirklich passiert, was du da jetzt gerade sagst? Und der Engel sagt: Na, weil du hier gezweifelt hast, musst du jetzt schweigen, bis das Kind geboren ist. Gott sei Dank dauert sowas ja nur circa 9 Monate, gell? Aber so lange musste er schweigen, und wenn man zum Schweigen verdonnert wird, ist schon eine harte Sache. Ne? Wer von uns redet gern? Also Kommunikation, es gibt, man sagt ja, Frauen hätten doppelt so viele Worte zur Verfügung wie die Männer. Ne? Und das ist eher das Schweigen der Männer, das Problem. Ja? Aber jetzt musste er absolut schweigen, und er hätte so viel zu sagen gehabt. Er ging nach diesem Ereignis raus aus dem Heiligtum, und da haben viele Leute gewartet und gebetet, bis der Priester wieder rauskommt. Und sie haben gemerkt, irgendwas ist passiert mit dem, der kann nicht mehr reden. Aber der hat was erlebt, und der hätte es so gerne jetzt gesagt. Schon hart, gell? Jetzt, wo er etwas erlebt hat mit Gott, was so wenigen Menschen vorbehalten war, muss er schweigen. Und hat 9 Monate Zeit, darüber nachzudenken, um was es denn wirklich geht. Zacharias Gebet, das wir jetzt gelesen haben miteinander, ist das Letzte, was wir von ihm hören im Neuen Testament. Und er wird zu unserem Helden in den Zeiten, in denen wir an Gott zweifeln und dennoch bereit sind, ihm zu gehorchen. Zacharias gibt uns Hoffnung, dass Gott durch jeden Menschen Großes tun kann, der sich ihm zur Verfügung stellt. Er war nicht mehr jugendlich. Er war auch nicht mehr das, was wir so mitten im Leben stehend meinen. Er war wirklich ein Senior und hat nicht mehr so viele Jahre des Dienstes vor sich gehabt. Und da kommt Gott in sein Leben hinein. Vielleicht hat er auch gedacht, mit mir passiert hier auch nicht mehr so viel. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht spricht Gott heute Morgen zu dir und macht dir klar: Du, ich habe Pläne mit dir. Ich will dich. Und da ist niemand zu alt. Da ist niemand zu jung. Da ist niemand zu schwach. Und all das, was du dir als unmöglich hast einreden lassen, ist für Gott möglich. Unsere Miriam hat das im Frühjahr mal in der Predigt untergebracht. Wenn wir uns fragen, kann Gott mit mir überhaupt handeln? Er konnte mit einem Zacharias, mit einer Elisabeth, die aufgegeben hatten zu hoffen, konnte er Großes tun. Sie wurden zu einem Schlüsselehepaar in Gottes Geschichte. Noah war ein Trunkenbold. Abraham war zu alt. Isaak war ein Tagträumer. Jakob war ein Lügner. Erinnert ihr euch? Lea war hässlich. Josef war missbraucht worden. Mose konnte nicht reden. Gideon war voller Angst. Samson hatte lange Haare und war ein Frauenheld. Rahab war eine Prostituierte. Jeremia und Timotheus waren sowieso zu jung. David hatte eine Affäre, war ein Mörder. Jona lief vor Gott davon, Naomi war eine Witwe, Hiob hat Pleite gemacht, Johannes der Täufer aß Heuschrecken, das soll ja gesund sein, gell? Petrus verleugnete Jesus, die Jünger schliefen beim Beten ein, Thomas hatte Zweifel, Martha war über alles besorgt, Maria Magdalena war von Dämonen besessen, die Samariterin war geschieden, und zwar mehr als einmal, was für ein Skandal. Zachäus war zu klein, Paulus war zu religiös, Timotheus hatte einen Tumor und Lazarus war sogar tot. Wenn du dich fragst, ob Gott mit dir handeln kann, er kann. Yes, he can. Ich möchte dir Mut machen, damit zu rechnen, dass Gott mit dir heute am Sonntag, morgen am Montag handeln kann und will. Er braucht dich. Er möchte mit dir Geschichte schreiben. In deiner Welt, in deiner Umgebung. Zacharias ist also der Erste, der vor unseren Augen gestanden hat. Und nun ist er es, der in diesem Gebet, in diesem Lobpreis, Gesang über andere spricht. Er spricht von einem starken Retter, der gekommen sei. Ist ja überraschend. Das Erste, was er sagen darf, war die Bestätigung, ja, mein Sohn soll Johannes heißen, so wie meine Frau es schon gesagt hat. Völlig unüblich, er hat erstmal den Namen bestätigt. Aber dann lesen wir, dass es das Erste ist, was er nach 9 Monaten Schweigen ausspricht. Das war ein Lobpreis. Es war nicht ein Klagelied. Menschenskinder, was ist dem Engel da Blödes eingefallen mit mir? 9 Monate, darf ich nicht reden? Es war so schwer. Warum hat Gott das gemacht mit mir? Mir geht es so schlecht. Und nein, in ihm war etwas gereift von dem Staunen über Gottes Kraft und Herrlichkeit, über die Schönheit seines Planes und dass er eine Rolle darin spielen darf. Er konnte nur Gott darüber loben und preisen, was Gott in seinem Leben getan hat. Er hatte tatsächlich viel Zeit und wusste, der Retter ist gekommen. Er wurde schon vor langer Zeit angekündigt, zitiert Zacharias. Ich möchte nur 2 von vielen Bibelstellen euch ausgewählt lesen. Dieser Retter, von dem er spricht, wo er erkannt hat, der ist jetzt gekommen. Und er hat nicht von seinem Sohn gesprochen. Im Prophetenbuch Jesaja Kapitel 9, ihr kennt diese Sätze, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Auf das seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er's Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Jahrhunderte zuvor gesprochen und aufgeschrieben im Prophetenbuch Jesaja. Vor langer Zeit angekündigt. Das ist das, was Zacharias weiß. Er war zu Hause im Wort Gottes. Er kannte die Prophetien, dass Gott seinen Messias schicken wird, um in der Welt eine Rettung zu schaffen. Und noch Jesaja 53, Vers 4-6. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Zacharias staunt über Gottes Handeln. Er wird sich bewusst, Gott hat Jahrhunderte zuvor gesprochen und jetzt ist er Zeitzeuge, jetzt setzt Gott es in die Tat um, es kommt in Existenz, er erlebt es mit Gottes Handeln. Manchmal muss man lange warten, aber man entdeckt, Gott steht zu seinem Wort. Gott ist treu. Er tut, was er sagt. Und wenn wir manchmal warten, soll uns das Mut machen heute. Wenn Gott hineinspricht, dann wird es geschehen. Und das Interessante ist an diesen Prophetien, die meisten, die allermeisten sind bereits erfüllt. So viele stehen nicht mehr aus, die noch erfüllt werden sollen in unserer Zeit und in unserer Zukunft. Und Zacharias hatte auch Zeit, in diesen 9 Monaten drüber nachzudenken. Meine Güte, Gott hält sein Wort, er hält seinen Bund, den er mit unserem Stammvater Abraham geschlossen hatte. Es ist ja nicht von ungefähr, dass es alles in Israel passiert. Das hat ja Geschichte. Das hat Geschichte und erinnert an einen Bund, den Gott geschlossen hat. Es gibt ja mehrere Bündnisse, die Gott mit den Menschen geschlossen hat. im Laufe der Geschichte. Man liest es schon im ersten Buch Mose. Da gibt es einen Bund, dessen Bundeszeichen ein Regenbogen ist. Wie heißt der Bund? Der Noah-Bund. Kurze Erinnerung. Gott hat die Welt gerichtet. Alles Leben hat er zerstört durch eine Wasserflut, die alles unter sich begraben hat, alles Leben ausgelöscht hat, bis auf Noah und die Familien und die Tiere, die mit ihm auf der Arche gerettet wurden. Aber alles andere Leben war ausgelöscht. Und nun betreten sie endlich wieder nach vielen Tagen und Wochen trockenen Boden, verlassen die Arche und Gott schließt einen Bund mit seiner Schöpfung und sagt, nie wieder werde ich diese Welt durch Wasser vernichten. Und zum Zeichen dafür setze ich meinen Bogen in den Himmel. Gott hat nie wieder die Welt mit Wasser so bedeckt, dass alles Leben erloschen ist. Gott steht zu seinem Wort. Und dann gibt es einen Sinai-Bund. Gott hat sein erwähltes Volk Israel aus der Knechtschaft, aus Ägypten befreit durch Mose, den er mit beauftragt hat, sie zu führen. Und nun waren sie in der Wüste Sinai angekommen, auf dem Weg in das verheißene Land. Und dort im Sinai schloss Gott mit seinem Volk Israel einen Bund. Und das Zeichen dieses Bundes waren die 10 Gebote, die Tafeln. Ein Bundeszeichen Gottes mit seinem Volk Israel. Aber diese Bünde hat der Zacharias nicht im Blick gehabt. Er hat ganz gezielt den Bund Abrahams mit Gott gemeint. Und dieser Bund, der ist schon sehr alt. Gott hat den Abraham erwählt, damit er auszieht aus Ur, seiner Heimat, um in das verheißene Land zu ziehen und dort zu leben. Und dort lässt er ihn immer wieder erfahren und erinnern, ich habe etwas vor mit dir. Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein, und zwar nicht nur für dein eigenes Familienleben und Volk, das entstehen wird, sondern alle Völker sollen durch dich gesegnet werden. Und manchmal war auch dem Abraham das Warten lang geworden. Der verheißene Sohn, das dauerte ihm auch sehr lange. Da hat er zwischendurch auch mal gezweifelt. Das wissen wir, dass er mit Hagar, der Magd seiner Frau, geschlafen hat, um durch sie zu einem Erben zu kommen. Aber es war nicht der Sohn der Verheißung. Obwohl Gott wusste, dass der Abraham auch Mühe hatte, auszuhalten und wirklich darauf zu vertrauen, auch zwischendurch einen eigenen Weg gegangen ist, hat Gott diesen Abraham nicht sein lassen, sondern hat einen Bund mit ihm geschlossen. Wenn damals Gott Verträge geschlossen wurden zwischen zwei Parteien, dann haben sie einen Vertrag nicht mit Text und Tinte geschlossen, sondern mit einem Blutopfer. Der Abraham musste Folgendes tun. Es geschah dadurch, dass man Tiere schlachtete und zerteilte und die Stücke rechts und links so hinlegte, dass dazwischen eine Gasse entstand. Das war schon ein bisschen wie im Metzgerbetrieb. Da war ein Schaf, da war eine Ziege, da war eine Taube und das war schon blutig. Die wurden halbiert und die Hälften so gelegt, dass man zwischendurch gehen konnte. Und so sollte jeder Vertragspartner, indem er hindurchgeht zwischen diesen Opfern, sich damit verpflichten, ich halte diesen Vertrag ein, sonst passiert mit mir das, was mit diesen Tieren passiert ist. Ich werde sterben. Das war der Vertrag. Und so hat Gott den Abraham beauftragt, ich will mit dir einen Bund schließen. Und du wirst ihn vorbereiten, den Bund. Du wirst die Tiere so hinrichten, dass wir dann gemeinsam hindurchgehen werden. Abraham hat den Tag lang gewartet und es ist nichts passiert. Er hat immer wieder die Vögel verscheucht, die sich da ernähren wollten von den geschlachteten Tieren, die da rumlagen. Es ist nichts passiert und dann ist er Abraham eingeschlafen. Und während Abraham geschlafen hat, kam Gott in Form einer brennenden Fackel und ging durch diese Gasse und hat die Opfertiere verschlungen. Gott hat diesen Vertrag geschlossen und zwar einseitig. Der Abraham, der konnte gar nicht mehr selber durchgehen. Und Gott hat sich verpflichtet, ich werde das, was ich dir verheißen habe, tun. Es wird geschehen. Und darüber musste der Zacharias in den 9 Monaten seines Schweigens nachdenken. Gott hat Abraham bereits versprochen, dass er handeln wird. Und vieles, vieles ist im Lauf der Geschichte geschehen, wo Gottes Versprechen wahrgemacht hat. Aber es hat noch etwas gefehlt. Der Messias, der lange angekündigt war und jetzt kommt, jetzt da ist und ich darf's erleben. Wenn Gott etwas zugesagt hat, liebe Frau, lieber Mann, lieber Jugendlicher, lieber Senior, wenn Gott etwas versprochen hat, er tut's. Und wenn wir manchmal lang warten müssen, aber er tut's. Und es gibt noch einen Bund, den wir heute miteinander feiern werden am Ende der Predigt. Das ist der neue Bund. Soweit konnte Zacharias noch nicht sehen. Aber als Jesus am Ende seines Dienstlebens auf dieser Erde in Jerusalem sich mit seinen Jüngern zusammengesetzt hat, um das Passamahl zu feiern, wie es jedes Jahr üblich war, um sich als israelitisches Volk zu erinnern, Gott hat uns befreit aus der Knechtschaft in Ägypten. Da haben sie einen Raum vorbereitet, den Upper Room, da haben wir eine Predigt gehört von Miriam vor nicht kurz langer Zeit. In diesem Obergemach haben sie es alles vorbereitet, alles was dazugehört, und haben sich erinnert, dass Gott einen Bund geschlossen hat. Einen Rettungsbund. Nach der letzten Plage, mit der das Volk Israel befreit werden sollte, musste jeder Erstgeborene in Ägypten sterben. Und das hätte auch das israelitische Volk getroffen, wenn sie nicht was getan hätten. Sie sollten ein Lamm schlachten und das Blut des Tieres an die Türpfosten streichen. Dann würde der Würgeengel, der alle Erstgeburt getötet hatte, an diesem Haus halt vorbeigehen. Und das hat man jeden Passa gefeiert. Und der Johannes, auf den wir gleich nochmal kurz zu sprechen kommen, der hat angekündigt, Jesus ist dieses Lamm Gottes, das die Schuld der Welt trägt. Und Jesus hat sich mit seinen Jüngern zusammengesetzt am Passa-Abend und hat mit ihnen das Brot geteilt, mit ihnen aus dem Kelch getrunken als Zeichen des neuen Bundes. Der starke Retter ist gekommen. So sehr ersehnt. Wo brauchst du heute einen starken Retter? Ich habe am Anfang ja gefragt, manchmal bringt man etwas mit und niemand sieht es einem an, welche Last wir tragen. Ich habe dieses Jahr eine Geschichte gelesen, da hat jemand Folgendes zum Ausdruck gebracht: Wenn jeder von uns seine Sorgen, seine Nöte in einer Plastiktüte mit sich rumträgt, die durchsichtig ist, sodass man reingucken kann, dann würde das sehen, womit ich mich gerade abmühe. Und ich würde sehen, womit sich die Irmgard abmüht. Und ihr würdet sehen, womit sich, darf ich Diana sagen, womit sich die Diana gerade abmüht. Und du würdest sehen, wer da oben gerade zu kämpfen hat. Und wenn wir das alles sehen würden, würde keiner tauschen wollen. Jesus sieht es heute, was du mitgebracht hast. Und wo du einen starken Retter brauchst. Und vielleicht ist es heute auch die Gelegenheit, diesen Bund mit Jesus im Abendmahl ganz bewusst auch dahingehend zu nehmen, zu sagen, du bist mein starker Retter. Ich verbünde mich neu heute Morgen in diesem Gottesdienst mit dir, weil ich brauche es, ich brauche es, ich brauche es. Dass deine Kraft in meinem Leben zum Zug kommt, auch in meiner Schwachheit, auch in meiner schwierigen Situation. Du bist größer, das proklamiere ich und auf dich vertraue ich. Möchte ich jetzt schon ankündigen, dass du genau das tun kannst. Ob es eine Schuld ist, die du auf dich geladen hast, die kannst du ablegen bei ihm. Ob es eine Sorge ist, die dich quält, du kannst sie auf ihn werfen. Er ist hier. Der dritte Person, und damit läute ich das letzte ein. Er spricht, Zacharias spricht in seinem Lobgesang, in seinem Lobpreisgebet über seinen Sohn. Und du, mein Kind, wirst Prophet des Allerhöchsten genannt werden, weil du dem Herrn den Weg ebnen wirst. Dieser Sohn, Johannes, der hat später, als er erwachsen war, seine Berufung angenommen und radikal ausgelebt. Durch sein Leben wurde das Leben von so vielen anderen in Israel berührt und verändert. Die Menschen waren durch sein Leben, durch seine klare Botschaft derart betroffen, dass sie wirklich vorbereitet wurden auf das Kommen des Messias. Zum Zeichen, dass sie umkehren wollten und ihr Leben ändern wollten, ließen sie sich im Jordan taufen. Und Johannes war ein gewaltiges Werkzeug Gottes. Wenn Johannes etwas tun konnte, dann war es das erste Kommen des Messias vorzubereiten, sein Sprachrohr zu sein, bevor er selbst in Erscheinung getreten war. Und wenn Johannes das damals tun konnte, was können wir heute tun? Weil Jesus ja wiederkommen wird. Schon über 2000 Jahre wartet die Christenheit. Wann kommt er? Wann kommt er? Und er braucht heute auch Menschen wie damals diesen verheißenen Sohn für Zacharias und Elisabeth, an Johannes, der für sein Volk zum Segen wurde, weil er sie vorbereitet hat. Und so sucht Gott heute Männer und Frauen jeden Alters, die er gebrauchen kann als seine Werkzeuge heute, die es anderen sagen. Welche Berufung, möchte ich fragen, haben wir, bis Jesus wiederkommt? Welchen Auftrag hat Jesus seinen Jüngern gegeben, dass sie ihn leben sollen, bis er wiederkommt? Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium. Und ich kann euch sagen, das ist spannend. Wir haben jetzt diesen Auftrag in unserer eigenen Familie, in unserer Nachbarschaft, bei den Kollegen, wo wir täglich zur Arbeit gehen, in der Schulklasse, wo wir mit anderen zusammensitzen, in unserer Verwandtschaft, in unserer Stadt. Sie brauchen die Erkenntnis von Jesus, denn sie kennen ihn nicht. Am Donnerstagabend vergangene Woche war wieder mal hörendes Gebet. Und ich finde, es ist ein Vorrecht, bei diesem Team jetzt auch mitarbeiten zu dürfen. Also ich bin ganz dankbar dafür. Ich bin nicht hier im Haus, um hier zu sitzen und zu warten, bis Leute kommen, um euch nur einen Anteil zu geben. Das Team hat vor kurzem beschlossen, statt 4 hörende Gruppen, 5 hörende Gruppen zu haben. Um einfach, weil sie gemerkt haben, es kommen so viele Gäste. Wir schaffen das gar nicht alles in kurzer Zeit. Haben sie also eine 5. Gruppe eröffnet. Und statt 25 bis 30 Gäste, wie in den letzten Monaten es immer der Fall war, kamen dieses Mal nahezu 40 Gäste. Und irgendjemand hat gefragt, wieso kommen so viele? Ja, ihr habt eine 5. Gruppe eröffnet. Und auch auf die Straße ging nicht nur ein Team, wie sonst ich es bisher erlebt habe, sondern wir waren 2 Teams. Aber ich wollte euch nur sagen, was ich dabei erlebt habe. Den Menschen fehlt die Erkenntnis von Jesus. Johannes sollte damals im Volk Israel die Erkenntnis über den Messias bringen. Und du und ich haben genauso diesen Auftrag. Als wir rausgingen zu zweit, haben wir erlebt, dass die Leute, und das ist schön, mehr bereit sind, wieder mit sich reden zu lassen. Aber je länger man ins Gespräch kam, habe ich gemerkt, sie wissen zu wenig. Und sie wissen nicht, wer Jesus ist. Aber wir konnten vielen es zumindest sagen. Aber es war in jedem Gespräch, das wir geführt haben, eine Steigerung. Und dann war es schließlich an einem Glühweinstand, dass ein junger Mann bei diesem Gespräch sein Leben Jesus anvertraut hat. Wow, es passiert heute. Und wisst ihr, ich bin überzeugt, es wird noch mehr passieren. Und er möchte aber dich gebrauchen dazu, dass wir es wagen, loszugehen. Es fängt zu Hause an in der eigenen Familie, zieht dann aber Kreise und soll in unserer Stadt, in unserem Landkreis sich auswirken. Auch bei Menschen, die uns bisher vielleicht noch ganz fremd waren. Wem, möchte ich zum Schluss dieser Predigt fragen, kannst du in dieser Adventszeit, wo wir feiern, Jesus kommt wieder, wir erwarten ihn, wo wir merken, die Zeit für diese Welt läuft ab, wem kannst du, wem solltest du dringend etwas von Jesus sagen? Lass mich beten. Vater im Himmel, es ist spannend, dein Wort zu lesen und zu entdecken, wie du handelst in Zeit und Raum, wie du deine Pläne verfolgst, im ganzen Universum und hier bei uns auf der Erde. Und dass alles in Erfüllung kommt, was du versprochen hast zu tun. Und danke, Herr, dass es ganz persönlich für uns gilt, dass du mit uns handeln möchtest. So kommen wir in diesem Gottesdienst einfach neu, so wie wir sind, mit unserer Schwachheit, mit unseren Sorgen, mit unserem Versagen, mit unseren Defiziten. Wir kommen so, wie wir sind, weil wir wissen, dass wir dir gut genug sind, weil wir wissen, dass du uns berufst, bei unserem Namen uns rufst, dass du uns einsetzen möchtest, dass du uns bevollmächtigen willst, dass du uns stärken willst durch deinen Heiligen Geist, dass wir deine Zeugen sind. Einer Welt, die dich nicht kennt, einer Welt, die verloren ist. Und so hilf uns, Herr, dass wir von diesem Gottesdienst dann aufbrechen werden, um das zu tun, wozu du uns berufen hast, Licht und Salz zu sein. Ja, danke, dass du uns befähigst, Vater. Amen.